willkommen zu einer neuen Episode des Großtricks-Podcasts. Heute ausnahmsweise mal nur mit mir, Franz Neumeier, aber auch einem spannenden Studiogast, aber eben ohne Jerome. Warum? Das erkläre ich gleich.
Großtricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
Ich habe schon erwähnt, Jerome ist heute nicht mit dabei. Zum einen, weil er gerade einen langen, wohlverdienten Urlaub in der Sonne genießt. Zum anderen, weil das hier tatsächlich formell, zumindest formell, eine ganz ungewöhnliche Episode ist. Es handelt sich nämlich um Werbung, also der juristischen Definition nach. Großtricks hatte einen 6-monatigen Sponsorenvertrag mit der Luxusreederei Seaborn. Das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, auf der Website gesehen. Und zu der Vereinbarung mit dem Sponsoring gehört auch, dass wir eine gemeinsame Podcast-Episode machen. Und auch wenn das jetzt juristisch eben als Werbung gekennzeichnet werden muss, einfach weil weil es eine Vereinbarung ist, die bezahlt wurde, habe ich trotzdem einfach einen ganz spannenden Gesprächspartner und ein ganz spannendes Thema. Und ganz ehrlich, ich hätte auch ganz ohne das Sponsoring diese Episode genauso gemacht, wie wir sie jetzt auch tatsächlich hören. Es ist einfach interessant und spannend. Ich spreche nämlich mit einem ganz besonderen Gast über Trends in der Kulinarik auf Kreuzfahrtschiffen. Dabei werfen wir einen exemplarischen Blick natürlich auch auf die genaueren Umstände bei Seaborn. Klar, das ist der Sponsor, aber das liegt nicht nur an dem Sponsoring, sondern vor allem daran, weil sich bei Seaborn gerade sehr viel und sehr Spannendes tut und mein Gast über das Thema insgesamt und über Trends im Food-Bereich in der Kreuzfahrt sehr viel weiß. Zu Gast habe ich nämlich Daniel Putzhammer, Senior Director for Food and Beverage and Talent Acquisition und Training Strategy. Ziemlich langer Titel, aber es ist ein ganz spannender Mensch, wie ihr gleich feststellen werdet. Und er kennt nämlich einfach die langfristigen Entwicklungen der Kulinarik in der Kreuzfahrt schon ziemlich lange. Der ist ganz lange dabei und eben dann auch die aktuellen Trends. Aber er stellt sich einfach auch gleich selber vor, bevor wir dann so richtig loslegen.
Ich bin jetzt bei Seaborn 20 Jahre, ziemlich genau im August 2005. Habe angefangen, auf den Schiffen zu arbeiten. Also ich komme ursprünglich auch aus der Hotellerie, Gastronomie in Deutschland. Bin in Südost-Oberbayern aufgewachsen. Das ist ja eine sehr touristische Gegend. Und habe dann da in diversen Österreich, Schweiz und in Deutschland gearbeitet und bin dann zu Seaborn mit knapp 30, also auf Schiffe angefangen und habe dann zu Seaborn, bin dann 2010 Hoteldirektor geworden, habe das gemacht bis 2017 und bin dann ins Shoreside, ins Corporate Management und mache seitdem mit variierenden Zusätzen das Food and Beverage, also mit inklusive des Provisionings und jetzt auch die Talent Acquisition Strategie und zwischendurch mal Housekeeping und so weiter.
Es gibt ja im Moment so ein, also ich sehe zumindest einen Trend, der so ein bisschen weggeht von diesen Restaurants an Bord von Kreuzfahrtschiffen, wo man versucht, Sterne-Restaurants, an Land wären es Sterne-Restaurants zu imitieren, edle Fine-Dining-Restaurants auf einem luxuriösen Level. Selbst im Massenmarkt werden solche Restaurants ja umgesetzt. Und ich sehe so ein bisschen den Trend, der gerade hingeht zu ausgefeilter, hochwertigeren, regionalen Kulinarik-Konzepten, wo alles ein bisschen entspannter, legerer zugeht. Und vor allem auch diese spannende Entwicklung, dass viele Reedereien sehr lange immer versucht haben, Celebrity-Chefs, also Starköche zu engagieren, die entweder ihren Namen oder auch ihre Rezepte oder beides für ein Restaurant oder mehrere Restaurants, sogar das gesamte Kulinarik-Konzept einer Reederei hergegeben haben. Und da scheint mir der Trend so ein bisschen wegzugehen. Sehe ich diese Entwicklung richtig?
Die siehst du richtig, ja. Und die Entwicklungen hängen auch zusammen. Und zwar ist es so, dass wir hatten ja auch eine Partnerschaft mit Chef Thomas Keller über lange Jahre, auch sehr erfolgreiche Partnerschaft. Aber generell ist es so bei diesen Partnerschaften, für die es gute Gründe gab und auch noch gibt, dass man da eher nicht so flexibel ist. Und der Trend eben hingeht zu mehr regionalen Angeboten, gerade im kulinarischen. Und die fehlende Flexibilität da natürlich hindernd ist, wenn man nicht basierend auf der Tatsache, dass man heute in Italien ist, morgen in Griechenland und dann nach Spanien fährt, dass man da eben schnell reagieren kann. Und deswegen geht das also Hand in Hand.
Ja, ist das meiner Beobachtung so ein bisschen Auslöser für den Trend oder war das vorher schon so Pandemie, dass die Lieferketten alle unterbrochen waren, dass man diese zentrale Belieferung für Restaurantkonzepte ohnehin nicht mehr rund richtig umsetzen konnte, also ein bisschen aus der Not geboren, man dann lokal eingekauft haben, dass man hat man gemerkt, eigentlich ist das ganz schön spannend lokal, was zu machen, oder gab es den Trend vorher schon?
Ja, das habe ich mir so noch gar nicht überlegt, aber das mag schon zusammenhängen. Also den Trend gab es vorher schon, aber er war nicht so ausgeprägt. Der Trend auf Kreuzfahrtschiffen war früher sehr, also früher muss ich sagen, wenn ich angefangen habe vor 20 Jahren, das war alles noch sehr klassisch. Also das war alles mit Lobster Thermidor und Philly Wellington oder Tornado Rossinis. Und das waren so die Klassiker, die man wirklich anbieten musste, sonst waren die Gäste einfach nicht zufrieden. Ja. Und es geht einfach immer mehr, dass man eben so ein bisschen moderner ist, ein bisschen legerer in den Gerichten, ein bisschen mehr casual, sagt man im Englischen, und auf alle Fälle mehr regional und saisonal auch anbietet. Ich glaube, der Trend zur Nachhaltigkeit, der spielt da auch mit rein. Und das ist natürlich auch auf der Kreuzfahrt sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht alles von überall immer anbietet, sondern dass man eben sich darauf konzentriert, was ist eben verfügbar, wo man jetzt ist. Und es hängt auch damit zusammen, dass die Gäste generell sich mehr mit der Reise, mit der Itinerary identifizieren möchten und alles, was so damit zusammenhängt, ob das jetzt die Geschichte ist, die lokalen Gegebenheiten, aber auch die Kulinarik in der Itinerary eben mehr auseinandersetzen möchten. Und das nicht mehr im Frühjahr, war das wirklich separat voneinander mehr oder weniger.
Ja. Ja. Lass uns nochmal kurz auf diese Celebrity-Chefs zurückkommen. Ihr hattet ja Thomas Keller, also klingt zwar dem Namen nach deutsch, ist aber ein amerikanischer Starkoch, einer der hochdekoriertesten 3 Michelin-Sterne. Ich glaube seit, weiß ich nicht, über 20 Jahren, glaube ich, hat er 3 Michelin-Sterne mit seinem French Laundry im Napa Valley. Ist bei Seaborn seit über 8 Jahren, glaube ich, gewesen. 2016 The Grill das erste Mal eröffnet, wenn ich es richtig recherchiert habe. Ist aber jetzt 2024 ausgelaufen. Mal noch so zurückblickend, wie viele Tage hat denn Thomas Kellner an Bord von Seaboard-Schiffen eigentlich gekocht oder war das gar nicht die Idee?
Also das ist schon vorgekommen, natürlich nicht permanent, aber das ist schon vorgekommen, aber das war nicht nötigerweise die Idee. Die Idee war, dass wir eben Thomas Kellers, die Partnerschaft geht über ihn selber hinaus und inkludiert verschiedene Konzepte, die er also mit seiner Gruppe anbietet und auch Konzepte, die er nur kurzfristig oder die er weiterentwickelt hat mit uns und dass dann aber auch sein Team oder Mitglieder seines Teams, so Köche von seinen verschiedenen Restaurants bei uns öfter mitfahren. Also der ist schon mitgefahren auch regelmäßig. Jetzt regelmäßig heißt so jedes Jahr einmal oder mal alle 2 Jahre und dann sind aber zwischendurch immer wieder seine respektiven Top-Leute bei uns auch mitgefahren.
Warum setzt man oder warum hat man denn überhaupt auf Kreuzfahrtschiffen auf Celebrity-Chefs gesetzt? Also ich bin ja jetzt lange schon in der Branche und habe da absolut großartige Köche kennengelernt, die jetzt keinen Starnamen von Land haben, sondern die einfach in der Kreuzfahrtindustrie auch groß geworden sind und eigentlich sehr, sehr erfahren sind, sehr, sehr fähig sind. Vor allem auch diese komplexe Logistik und diese Dimensionen auf Kreuzfahrtschiffen im Grunde ja viel, viel besser beherrschen als ein Sternekoch an Land, der irgendwie ein Restaurant mit 30 Plätzen gewohnt ist. Über 30 Plätze kann man auf einem Kreuzfahrtschiff ja noch nicht mal müde lächeln. Also warum hat man denn überhaupt Celebrity-Chefs eingesetzt auf Kreuzfahrtschiffen oder für die Kreuzfahrt?
Na, das hat natürlich schon einen Public Relations und Marketing Grund zuallererst. Und da geht es vor allem darum, dass man eben die New-to-Cruise-Guest ansprechen möchte. Und das hängt auch damit zusammen, dass man eben aufgrund der Expansion, die ja in der Kreuzfahrtindustrie über die letzten 15 Jahre wirklich sehr stark vorangetrieben wurde, reagieren musste und eben Gäste anwerben, die eben klassisch nicht in der Kreuzfahrt zu Hause waren und auch so ein bisschen mit Ressentiments aufräumen wollte, dass eben die Kreuzfahrt sehr altbacken ist, dass es sehr traditionell ist, dass man nur im Anzug und oder Smoking zum Essen kommen kann und glaubwürdig vermarkten kann, dass man eben auch neue, moderne Konzepte anbieten kann und dass man qualitätsmäßig mit denen mithalten kann auch.
Ja, das heißt also, man bedient sich der Namen, sage ich jetzt mal ganz salopp, um dem Kunden zu erklären, wo das Niveau und wo der Stil der Küche an Bord ist, vereinfacht gesagt.
Auch, ja. Ich meine, es ist bei Thomas Keller ist es schon so, das ist nicht jemand, der seinen Namen hergibt, auch nicht für ganz viel Geld.
Ja.
Und dann dürfen wir machen, was wir wollen. Also ganz im Gegenteil, das ist wirklich sehr, sehr strikt vorgegeben mit vielfältigen Qualitätssicherungen und so weiter.
Du hast gerade schon angesprochen, was kostet so jemand denn? Also ich möchte jetzt nicht wissen, was er für die Kooperation für Thomas Keller bezahlt hat, werde ich nie erfahren. Aber mit was muss man da gerne rechnen? Sind es hohe Kosten, die man hat, wenn man als Reederei sagt, wir lassen uns jetzt unser Kulinarik-Konzept von einem Sternekoch mal, also ich sage mal, Costa hat das machen lassen, Hapag-Lloyd macht das sehr, sehr intensiv, da sind die Köche auch intensiv an Bord zum Teil. Also sind ja ganz viele Reedereien, die da Star-Köche engagieren. Die dann ja doch einiges an Leistung bringen. Wie teuer ist denn das? Also rechnet sich das am Ende dann auch?
Oder ist das eher eine Investition in Prestige?
Nee, das rechnet sich schon. Natürlich kann man das kalkulieren. Es ist nicht eine ganz akkurate Wissenschaft. Also man kann natürlich so Cost-Benefit-Analysis machen. Aber im Endeffekt ist es natürlich schwer, genau rauszufinden, wie viele Gäste neue Reisen buchen. Und da geht es im Endeffekt natürlich die Buchungen zu erhöhen, wegen dieser Partnerschaft. Also es gibt schon so Studien, die belegen, dass Gäste Wert legen auf eine Partnerschaft, wenn man so Regressionsanalysen macht, was ist wichtig für Gäste, um eine Reise zu buchen, und dann weiterführend eben, was ist wichtig an Bord, um die Guest Satisfaction, also die Zufriedenheit der Gäste zu gewährleisten. Und da sind Food and Beverage, Kulinarik, Regional und so weiter ist da schon vorne mit dabei, und da sind Partnerschaften mit großen Namen auch, werden immer wieder angeführt von den Gästen. Also das ist schon auch empirisch belegt, dass das eben wichtig ist für Gäste, gerade für New-to-Cruise-Gäste, die so ein bisschen skeptisch sind.
Dann machen wir jetzt mal den Schwenk zum Kulinarik-Konzept von Seabourn. Ihr habt ja gerade genau diesen Ansatz erstmal aufgegeben, zu sagen, Thomas Keller war 8 Jahre toll, ist auch immer noch toll, ja, aber halt nicht mehr für Seabourn. Da wandelt sich was. Was verändert sich bei euch gerade? Wie sieht das Kulinarik-Konzept bei Seabourn jetzt aus und warum setzt ihr nicht mehr auf Starkoch?
Also wir wollen auf alle Fälle flexibler sein. Wir wollen mehr anbieten, basierend auf der Region, in der wir unterwegs sind, von Schiff zu Schiff. Wir schicken unsere Schiffe auch in einem gewissen Maße zumindest auch in andere Regionen jedes Jahr. Und wir wollen auch nicht nötigerweise dasselbe anbieten, das wir dieses Jahr angeboten haben, nächstes Jahr. Wir haben eine sehr hohe Wiederholerquote mit 50% Repeat-Guests. Ja, und da geht es einfach erstmal um die Flexibilität, die wir haben wollen. Und dadurch eben der Nachfrage nach den lokalen Angeboten zu befriedigen. Und diese Flexibilität, die hatten wir mit Thomas Keller so nicht. Ja, also die Qualität hatten wir mit Sicherheit mit ihm, aber nicht die Flexibilität.
Wie sieht das Konzept bei Seabourn jetzt genau aus? Also vorher gab es The Grill von Thomas Keller, so als das Aushängeschild. Ihr habt ja auch neue Aushängeschild-Restaurants wie das Solis zum Beispiel.
Genau. Also der Trend geht auch dahin, dass man wirklich auf einem Schiff auch verschiedene Erfahrungen anbietet. Also es ist wirklich nicht mehr so, dass man vor 20 Jahren war das für Gäste gang und gäbe. Die gehen jeden Tag in den Dining Room, die haben Frühstück, à la carte Frühstück jeden Tag in den Dining Room. Mittags gehen sie ans Buffet und abends ist es eben, wie gesagt, der Dining Room. Zur Formal Night kommen alle immer zur gleichen Zeit. Und mittlerweile ist es so, dass unsere Gäste, unser Klientel auch mehr diversifiziert in sich ist. Und die Gäste einfach auch jeden Tag komplett andere Erfahrungen haben wollen. Und wir haben also Wert darauf gelegt, dass wir alle unsere einzelnen Restaurants so diversifizieren, dass sie alle wirklich ihre eigene Identität haben. Vom nicht nur vom Menü her, von den Gerichten, aber auch von Uniform, Musik, Licht, Inneneinrichtung und so weiter. Das neue Konzept, das wir gemacht haben, um Thomas Keller zu ersetzen, das ist natürlich, da füllt man natürlich große Schuhe. Ja, also das ist einer der höchsten dekorierten Köche, nicht nur in Amerika, aber auch weltweit mit 2, 3 Michelin-Sterne-Restaurants, die er also seit Jahren führt. Und was wir machen wollten, war erst, also was wir jetzt gemacht haben, war zuerst haben wir eine Umfrage gemacht mit unseren Gästen und haben Gäste gefragt, verschiedene Fragen, was sie wirklich möchten. Also wir haben zum Beispiel, die Fragen waren, wir haben ihnen 20 Vorschläge gemacht und dann die Gäste gefragt, picken sie die 3 Arten von Küche, die ihnen am meisten zusagen. Und es war dann alles aufgelistet von Italienisch, Spanisch, Steakhouse, Französisch, Japanisch und so weiter. Und da kam zum Beispiel raus French, Italian und Mediterranean als die ersten 3. Dann haben wir gefragt, was für ein Dining-Ambiente sich die Gäste wünschen. Und haben eben auch wieder so Vorschläge gemacht. Und da kam eben raus, dass es schon ein bisschen locker ist, ein bisschen casual, aber nicht schlampig, sondern elegant, sophisticated, schick, waren so die Worte, die zurückgekommen sind. Ja, und deswegen sind wir dann auf Solis gekommen. Also das basiert wirklich auf dem, was unsere Gäste nachfragen, auch wirklich, also nicht nur was wir hören, sondern was wir wirklich empirisch auch feststellen und machen.
Kannst du das Solis so ein bisschen erklären, beschreiben? Ehrlicherweise habe ich es jetzt selber noch nicht erlebt. Ich war mal auf der Ovation, da habe ich The Grill erlebt und auf der Encore jetzt vor 2, 3 Jahren, da gibt es ja gar nicht. Die Expedition ist da noch ein bisschen ein anderes Konzept. Was muss man sich den Solis denn genau vorstellen?
Also das Solis ist erstmal ein mediterranes Konzept, aber es ist ein das ganze Mittelmeer umfassendes Konzept. Also es gibt wirklich alles von Gibraltar bis hin zur Türkei oder Israel.
Was ist denn die Spezialität in Gibraltar?
Weiß ich jetzt auch nicht, aber also, um es mal darzulegen.
Ja, schon klar.
Guter Punkt. Also
und vielleicht Fisch und Chips, ne? Das wird es jetzt euch im Restaurant
wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich ist einfach der Schwerpunkt liegt auf der klassischen, auf dem klassischen Mittelmeer von Griechenland bis hin über Italien, Frankreich, Spanien und so weiter. Man muss dazu auch sagen, dass das schon auch basierend ist auf der Tatsache, dass der Hauptteil unserer Gäste US-Amerikaner sind. Also das Konzept ist schon darauf ausgerichtet, eben diese Art von Gast zufriedenzustellen. Und da hat man als Europäer ein bisschen andere Vorstellung, was mediterrane Küche ist, als man als Amerikaner hat. Ja, aber dem müssen wir schon Rechnung tragen. Aber im Grunde ist es eben ein mediterranes Konzept. Es gibt eine hohe Anzahl an Fisch- und Seafood-Gerichten, aber im Mittelmeer gibt es auch genügend Fleischgerichte und deftigere Gerichte. Und wenn man die Klientel bedenkt, die wir eben zum großen Teil haben und was wir ersetzt haben, haben wir das schon da auch mit eingebaut. Also es ist wirklich ein mediterranes Konzept. Und die Gerichte sind alle zwar modern präsentiert, aber in sich stimmig original. Also es ist konträr zu dem, was wir zum Beispiel im Earth and Ocean haben. Das ist ja so ein Mix and Match aus Gerichten und Kochtechniken, die man zusammensetzt. Ist es wirklich, jedes Gericht ist in sich stimmig ein mediterranes Gericht, ein originales Gericht, das halt ein bisschen modifiziert wurde, A, um es moderner zu machen und B, um es so dem amerikanischen Kunden ein bisschen schmackhaft zu machen.
Mhm. Aber ich sehe da durchaus auch eine Entwicklung im Vergleich zu jetzt, sagen wir mal, vor 15 Jahren. Da fand der Amerikaner, dass Spaghetti Meatballs ein italienisches Gericht ist, was es natürlich nie war. Weil ne, Meatballs und Spaghetti gleichzeitig auf, als funktioniert, das würde der Italiener so nie machen. Da hat es ja durchaus eine Entwicklung gegeben, dass der Amerikaner durchaus differenziert und eben ein griechisches von einem türkischen Gericht auseinanderhalten kann und auch auseinanderhalten will und das auch deutlich authentischer inzwischen will, oder?
Absolut, absolut. Und da muss man auch bedenken, dass unsere Gäste natürlich sehr bereist sind und da auch wesentlich besser differenzieren können zwischen dem, was man in einem normalen Standardrestaurant in den Staaten bekommt, gegenüber was man wirklich in Europa kriegt. Also das ist schon nicht nur auf den klassischen amerikanischen Gast, den man so bei uns im Kopf hat, zugerichtet, sondern schon auf unseren Gast eben.
Ich muss sagen, es öffnet es ja durchaus dann auch für ein deutschsprachiges, europäisches Publikum deutlich mehr, weil ich dann auch keine, ja, ich muss nicht diese Abstriche machen, wo ich sagen muss, jetzt gehe ich nach amerikanisches Schiff, da kriege ich halt amerikanisches Essen. Ist ein tolles Luxusschiff, wunderbarer Service beim Essen, muss ich halt dann akzeptieren, dass es kein authentisches Essen ist. Das hat sich ja deutlich verändert.
Hey, das hat sich schon verändert, das ist schon authentisch, aber man macht dann, weißt du, man macht kleine Änderungen, wenn man zum Beispiel die Größe des Proteins am Teller mit den Beilagen und so weiter, die Anzahl des Gemüse und so, die würde klassisch, in einem klassischen italienischen Gericht wäre das Protein viel kleiner, aber
ja,
das Gemüse, die Beilagen viel größer, das variiert man halt so ein bisschen um eben den Gast. Aber das ist bei uns, da ist man bei uns auch nicht so weit weg von dem Geschmack, den die Amerikaner bei uns mittlerweile haben.
Nee, und ich glaube, dass der Europäer auch nicht unglücklich, wenn das Steak ein bisschen größer und der Fisch ein bisschen größer. Das kommt einem ja durchaus entgegen. Sie haben vorhin schon so ein paar Aspekte angesprochen, was das Ambiente eines Restaurants auch ausmacht. Musik, ich glaube, Duft wird inzwischen zum Teil sogar schon eingesetzt. Wie wichtig sind denn solche Elemente wie zum Beispiel Hintergrundmusik in einem Restaurant? Spielt das eine ganz relevante Rolle, auch wenn man das Konzept entwickelt? Muss das passen zu einem Design? Brauche ich überhaupt Hintergrundmusik in einem Restaurant?
Das ist sehr wichtig. Also die Frage, ob man überhaupt Musik braucht oder nicht, das liegt an dem Konzept. Aber generell ist es so, dass das gerade Musik auch dem Licht, der Inneneinrichtung, der Uniform, dem ganzen Ambiente eine sehr große Bedeutung zukommt. Also die Konzepte wollen wirklich holistisch entwickelt sein und es muss alles passen. Mit nur Essen gewinnt man keine Punkte mehr heutzutage. Also es gibt auch immer mehr Firmen, die sich darauf spezialisieren, auch sehr erfolgreiche Firmen, Musik für Restaurants zu entwickeln.
Mhm. Ich bin ja von meinem Gefühl jetzt eher puristisch. Mir ist es manchmal lieber, ich habe keine Musik als, und ich hoffe, ja, ich trete da jetzt niemanden auf die Füße, dieses langweilige Launch-Gedudel, was mich immer so ein bisschen an Aufzugmusik erinnert, was gerade ganz fürchterlich um sich greift überall. Man hat irgendwann so das Gefühl, man hört 4 Stunden lang das identische Stück, das nur 3 Takte hintereinander hängt und man macht es ein bisschen mehr Uff-Uff und man macht es ein bisschen mehr I-I, aber im Grunde ist es so ein Breiteppich, der da durchläuft. Das ist ja aber nicht mit Musik in einem Restaurant gemeint, oder doch?
Nee, das ist nicht. Also es ist wirklich dem Konzept passend. Wir haben das Solis-Konzept zum Beispiel, ist ein mediterranes Konzept, aber es lehnt sich so ein bisschen an diese goldene Zeit im Mittelmeer an, also an diese Onassis-Kennedy-Zeit eben so ein bisschen die, 60er, 70er, wo es eben alles so ein bisschen opulenter war und sehr schick und elegant. Und da passt auch die Musik dann eben dazu. Also das ist wirklich, es gibt eine ganz bekannte Firma in New York, die machen nur das für Restaurants. Die sind richtig teuer, machen richtig gutes Business, um eben für diese ganzen High-End-Restaurants die Musik zu entwickeln. Und das geht schon mit der Technik los. Sie wollen ja die Musik so haben, dass man sie hört, dass sie das in Einfluss hat, aber dass sie nicht störend wirkt. Und um das zu machen, eine adäquate Technik haben, um also nicht in einer Ecke einen Lautsprecher haben, unter dem sie nicht sitzen können, weil sie nichts mehr verstehen und in der Ecke hören sie gar nichts. Also das ist schon so, das ist wirklich wichtig mittlerweile, die Musik und das Licht auch und so weiter.
Spannend. Weil wir gerade beim Thema mediterran sind, ein Thema, das mir in der Kreuzfahrt immer wieder auffällt, das so ein bisschen vernachlässigt, bei Sibon glaube ich nicht, aber generell so ein bisschen vernachlässigt ist das Thema gute Eiscreme oder Neudeutsch Gelato. Sibon hat ja, glaube ich, ziemlich gute Eiscreme an Bord. Ich erinnere mich vage daran, ist schon ein paar Jahre her, dass ich an Bord war. Leider muss ich mal wieder probieren. Spielt das eine Rolle? Ist das relevant? Ist das wichtig für Kunden oder gibt es einfach einen Grund, warum, vielleicht auch einen ganz technischen Grund, warum schwierig ist, wirklich gute Eiscreme an Bord anzubieten?
Nee, da gibt es keinen Grund, warum wir es nicht anbieten. Deswegen bieten wir es auch an und es ist auch wichtig. Es ist genau so ein Teil des Gesamtkonzepts wie alles andere auch. Und wir machen unsere ganze Eiscreme an Bord selber. Und es gibt eine Firma, die wirklich gute Maschinen macht. Das ist eine italienische Firma, natürlich Carpigiani. Und dann kauft man die Zutaten und macht die ganze Eiscreme selber und das Gelato selber. Und variiert dann mit der Milch, mit der Sahne und so weiter. Also das basiert dann immer auf Qualität und was man möchte und mit den Zutaten. Und die Zutaten, die sind auch, wenn möglich, lokal. Also wenn wir Pistazien-Eiscreme machen, dann machen wir das zum Beispiel, wenn wir in Sizilien sind oder mit den Zitronen in Griechenland, Kaffee-Eiscreme, Kaffee-Gelato, wenn man in Südamerika unterwegs ist und so weiter. Also das wird alles selber an Bord gemacht. Und sie haben so eine Basis, so eine Milch-Eier-Basis. Also sie machen nicht mehr klassisch wie mit, wenn sie es klassisch machen, dann müssen sie Eigelb und Zucker verrühren und es selber schlagen. Also das die Basis ist das Einzige, was fertig ist, ist aber ein sehr hohes Qualitätsprodukt und der Rest wird alles frisch an Bord gemacht.
Ja, ich hätte das Thema nicht ansprechen sollen, ich sehe schon. Jetzt habe ich Hunger. Ein anderes Thema wird im Moment auch, es ist schon immer sehr, sehr wichtig und gerade beim amerikanischen Publikum ohnehin wichtig, das ganze Thema Cocktails. Aber da kommt zusätzlich die Komponente alkoholarm, alkoholfrei inzwischen sehr, sehr stark rein. Spielt das eigentlich im Zusammenhang mit Kulinarikkonzepten, mit Restaurantkonzepten eine Rolle? Muss da ein Zusammenspiel auch stattfinden? Oder sind das zwei komplett separate Dinge, Bar, Cocktail und Restaurantkulinarik?
Nee, das geht absolut zusammen. Und das geht in dem Solis zum Beispiel wirklich richtig zusammen, weil auch die Restaurants, vor allem auf der Uncornovation, eine Bar im Restaurant haben. Und das ist klassisch amerikanisch, man hat eigentlich jedes Restaurant eine Bar auch mit drin. Also von daher geht es zusammen. Man serviert auch Cocktails vorm Essen. Und das ist aber schon auch klassisch mediterranen. Das macht man vielleicht heute nicht mehr so, aber früher hat man sich gerne hingesetzt und erstmal einen Cocktail getrunken. Man trinkt nur heutzutage weniger Alkohol und deswegen eben die nicht alkoholischen Cocktails. Da haben wir auch gerade ein ganz neues Programm gemacht mit Zero at Sea. Und das ist also in keinster Weise eine Ersparnis. Man wird immer so ein bisschen beschuldigt, man macht das, um zu sparen. Das ist nicht der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man non-alkoholische Spirits, also die
sind ganz schön teuer, ja.
Die kosten um einiges mehr als der Alkohol. Alkohol ist relativ günstig im Vergleich zu dem. Aber das wird immer mehr nachgefragt und absolut zusammenhängend mit den Konzepten.
Du hast vorhin das Thema Nachhaltigkeit schon angesprochen. Beim Solis-Konzept habe ich gelesen, werden auch beim Design, bei der Innenausstattung überwiegend oder fast ausschließlich nachhaltige Materialien eingesetzt. Das ist jetzt im Schiffbau nicht ganz so einfach, weil die Materialien alle zertifiziert sein müssen, Brandschutz, all die Vorschriften, die da sind. Wie wichtig ist denn das Thema Nachhaltigkeit in so einem Zusammenhang? Also wird das vom Gast wahrgenommen, ob das Holz oder Holzimitat, was da an der Wand nachhaltig ist oder nicht, der Polster, auf dem ich sitze, ob das Recyclingmaterial oder recyclingfähiges Material, wie wichtig ist dann das aus Sicht des Gastes eigentlich? Also überlegen wir mal, interessiert es den Gast jetzt wirklich, auf was er gerade sitzt?
Also die Nachhaltigkeit interessiert den Gast schon. Da wird auch immer mehr nachgefragt und beziehungsweise sich informiert, bevor man eine Reise bucht. Ob jetzt das Kissen nachhaltig ist oder nicht, macht wahrscheinlich im Endeffekt keinen Unterschied, aber es ist eben die Summe aus allen Sachen. Und man macht eben so mit diesen größeren oder mehr Big-Ticket-Items, die sind eher das nachgefragt wird. Also wir machen zum Beispiel, wir filtern das Wasser selber an Bord. Wir kaufen keine Plastikflaschen mit Wasser mehr. Haben schon vor Jahren alle die ganzen Strohhalme, die Q-Tips und so weiter, alles was Plastik war. Wir haben in der Coffee-Bar die Take-Away-Cups sind auch nicht mehr aus Papier. Die waren nie aus Papier, die hat man immer plastikbeschichtet. Die sind jetzt aus Porzellan zum Wiederhernehmen und so weiter. Also das Thema Nachhaltigkeit in dem Sinne interessiert schon. Absolut, absolut. Und gerade das hängt mit dem Essen auch zusammen. Mit saisonal, regionales Essen ist immer nachhaltiger, weil man es nicht um die halbe Welt schicken muss. Weil das ist natürlich schon immer so, dass man den Gast auch zufriedenstellen muss mit Produkten, die jetzt vielleicht nicht wirklich nachhaltig sind, aber es ist im Großen und Ganzen geht das Interesse schon sehr dahin. Und da wird auch immer nachgefragt. Also das ist für immer mehr Gäste immer wichtiger.
Ich war jetzt in letzter Zeit mit einigen Premium- und Luxusreedereien unterwegs und meistens waren es Pressegruppen oder Gruppen oder Reisebüros mit dabei waren. Also es gab auch immer Fragerunden mit CEOs. Und eine Frage ist da immer wieder gestellt worden, wo ich mir gedacht habe, ist das wirklich so wichtig? Und die Frage schiebe ich jetzt an dich weiter. Wie wichtig ist denn das, nämlich das Thema Foodkost? Also das Budget, das eine Reederei in Essen, in Kulinarik, in Restaurants steckt. Ist das wirklich entscheidend, welche Höhe, welchen Betrag pro Gast man in die Lebensmittel investiert oder spielen da nicht andere Faktoren eine viel wichtigere Rolle? Oder ist es vielleicht auch eine Prestigesache, dass man möglichst viel Geld auf Essen wirft?
Ich glaube, da gibt es so einen Sweet Spot. Also man muss natürlich schon, Qualität hat ihren Preis. Also wenn man gar nichts ausgeben will, dann irgendwann kriegt man auch nichts Vernünftiges dafür. Also man muss schon investieren. Ohne Frage. Man muss aber auch natürlich wie jedes Geschäft, wie jedes Business auch das managen, so dass man das natürlich effizient, also A, hat kein Business unendlich Ressourcen und B, wollen Sie natürlich als Business oder ich in dem Fall, dass das bestmöglich genutzt wird. Sprich, wir wollen halt natürlich so viel wie möglich dafür bekommen. Aber man muss schon gewiss investieren, absolut. Gewisse Produkte kosten, nachhaltige Produkte sind auch generell teurer als nicht nachhaltige Produkte. Und das geht aber meistens Hand in Hand mit Qualität. Ja, also nachhaltige Produkte sind oft, nicht immer, aber oft auch von einer besseren Qualität. Aber absolut, man muss da schon investieren. Sie müssen aber, also es gibt schon so Ausnahmen, wenn der Chef bei uns und mit diesen kleinen Schiffen kann man das natürlich machen, wenn man selber irgendwo auf den Fischmarkt geht,
griechischen Insel oder das Fischgurken mal anlegen, darüber, dann kriegt man wirklich für nicht viel Qualität.
Also das funktioniert schon auch noch. Aber generell muss man schon investieren, um ordentliches Produkt anbieten zu können.
Wirkt sich das Thema Regionalität da irgendwie aus, auch auf die Kosten? Also ist es teurer, ich sag mal, regional einzukaufen, weil man eben nicht die großen Mengen, ne, 3-Monats-Ration in Miami für die gesamte Flotte einkauft, sondern eben das einzelne Schiff, weil es eben gerade in Griechenland unterwegs ist, dort lokal deutlich kleinere Mengen bei lokalen Anbietern einkauft. Wirkt sich das auf Kosten in irgendeiner Form aus oder ist das kein Thema?
Nee, das ist schon ein Investment. Das wirkt sich schon aus. Man muss das natürlich immer irgendwie kontrollieren, aber das wirkt sich schon aus. Und vor allem sind ja die ganzen Sekundärkosten wesentlich höher. Also wenn man jetzt einmal im Monat einen Container schickt, ist das wesentlich leichter zu organisieren, als wenn sie jeden dritten Tag jemanden vom Schiff rausschicken, beziehungsweise mit lokalen kleinen Händlern organisieren und so weiter. Also das ist schon ein Zeit- und Geldinvestment. Und klar kriegen sie auch gewisse Sachen günstiger, aber im Großen und Ganzen ist es schon ein Ressourceninvestment, das Lokale anbieten zu können.
Unsere Zeit neigt sich ja schon wieder ziemlich dem Ende zu im Podcast. Habe ich noch einen ganz wesentlichen Punkt vergessen?
Um es mal abzurunden von unserer Seite, von Siborns Seite auch. Also unser Fokus ist wirklich die Kulinarik an sich. Und was wir messen auch, um den Erfolg zu messen, ist einmal die Food Quality. Das ist ja sehr selbsterklärend. Und aber auch, und das ist für unsere Gäste, und das haben wir eben durch mehrere Regressionsanalysen herausgefunden, ist die holistische Dining Experience. Also für uns ist die Dining Experience und die Food Quality sind zwei der Hauptdaten, die wir messen, um den Erfolg zu messen. Und das sagt ja an sich schon, dass eben die Dining Experience für den Gast als Ganzes eben wichtig ist. Die Food Quality natürlich auch, aber nur mit der Food Quality gewinnen sie kein Spiel mehr, sondern es muss diese ganze Erfahrung eben muss gewährleistet sein. Und diese Erfahrung beinhaltet auch, dass es eben nicht nur angeboten wird, sondern auch so erzählt wird, dass der Gast versteht, wo es herkommt, wie es zubereitet wird, was ist die Geschichte dahinter und so weiter und so fort. Ja. Und das ist eben, auf das wir uns konzentrieren, dass wir eben das Produkt als solches, das kulinarische Produkt als solches anbieten, dass es eben nicht nur gutes Essen ist, sondern eben als holistische Erfahrung den Gast dann auch zufriedenstellt.
Und da spielt dann auch der Service, glaube ich, eine ganz erhebliche Rolle. Also gut ausgebildete Kellner, die dem Gast erklären können, was er da auf dem Teller hat und Nachfragen beantworten kann und es in einer Weise präsentiert, dass es einem schon schmeckt, bevor man es überhaupt probiert hat, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ne?
Absolut, absolut, ja.
Ja, Blick in die Zukunft. Meine Sibon hat jetzt gerade ja ein neues Kulinarik-Konzept angefangen. Wie geht es denn weiter? Was sind die Perspektiven? Wo sind die weitergehenden Trends?
Also wir haben, das ist mal so ein bisschen dieser Fokus aufs Regionale und Lokale. Frische ist so unsere generelle Strategie. Und um das so ein bisschen zu operationalisieren, wie man sagt im Englischen, haben wir auch ganz spezifische Konzepte angepasst. Wir haben gerade die, oder sind gerade dabei, im Hauptrestaurant, im Restaurant, im Dining Room unser Menü anzupassen und haben die paar Gerichte ein bisschen geändert, die ganzen Menü-Cycles geändert, haben auch jeden Tag einen frischen Fisch, den wir entweder lokal einkaufen oder von zumindest nahe bekommen und haben jeden Tag lokale Gerichte. Also die wir auch im Menü different, das Design des Menüs, der Speisekarte geändert. Dann sind wir gerade dabei, da haben wir jetzt schon zwei Schiffe und machen die anderen beiden Ocean-Schiffe, die folgen jetzt. Und dann eventuell auch die Expeditionsschiffe, dass wir das Colonnade-Konzept ändern. Und wir haben im Colonnade-Konzept.
Colonnade ist Buffet-Restaurant, ne?
Das Buffet-Restaurant, das Lido-Café, genau. Das war immer so ein Hybrid-Konzept zwischen Buffet und La Carte. Für Frühstück und Lunch, hauptsächlich also für Frühstück und Mittagessen. Dass wir mehr Angestellte, mehr Crew hinter das Buffet stellen, um also wesentlich mehr zu servieren, weniger Self-Service zu haben und wesentlich mehr live zuzubereiten. Ja, und wir haben generell die Anzahl der Köche ein bisschen erhöht und haben also da auch investiert und machen jetzt viel mehr an Buffet, um das Buffet eben nicht nur so eine Art Essensausgabe, kantinenmäßig, und so war es natürlich vorher auch nicht, aber so, um es überspitzt zu sagen, mehr zu so einem Erlebnis zu gestalten, dass man eben hingeht und sich Sachen aussucht und mit dem Koch oder mit dem Server hinter dem Buffet auch sich so ein bisschen austauschen kann, während er das eben zubereitet. Also wir machen mittlerweile 5 oder 6 Gerichte wirklich live hinter dem Buffet. Das ist am Laufen. Und dann ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir wollen den Seaborn Square so ein bisschen weiter aufbauen. Das ist ja unsere Kaffeebar in dem Rezeptbereich, wenn du so willst. Und wir rösten da unseren eigenen Kaffee. Wir haben einen Bäckerofen, wo wir morgen die Torten und so weiter. Und wir wollen das noch so ein bisschen weiter ausbauen, dass man das fast schon so am Nachmittag so ein bisschen als so eine Art Kaffee-Bistro benutzen kann, wo man so ein bisschen mehr substanzielles Essen bekommt, auch mit, wir werden ein paar Tische ändern, ein paar Stühle, ein bisschen höhere Tische, ein bisschen Bistrotische, dass man da eben auch das so ein bisschen nutzen kann in dieser Zeit, wenn man zurückkommt und vielleicht Mittagessen verpasst hat. Und dann werden wir uns als nächstes an die Patio-Frühstück und Mittag wagen und da werden wir auch noch ein paar Sachen ändern. Das ist so ein Poolbar-Konzept, wollen da aber auch viel mehr frisch kochen, wir wollen Pizza ganz frisch machen und dann natürlich auch so ein paar klassische Gerichte anbieten an der Poolbar und so weiter. Also das kommt alles in Zukunft.
Ja, das ist immer so meine persönliche Lieblingsecke, wenn man irgendwo im Freien sitzen kann zum Essen. Das macht einfach nochmal einen ganz großen Unterschied. Gerade wenn schönes Wetter ist. Das sind die Amerikaner ja manchmal so ein bisschen eher auf klimatisierte Räume. Und dann bin ich als Europäer immer ganz glücklich, wenn ich da draußen Platz finde, während drin alles voll ist. Wobei, bei Seaborn ist nie alles voll. Die habt genug Platz. Ja, das klingt so, als müsste ich mal wieder mit euch fahren. Das ist zu dem, was ich schon mal sehr gut kenne, nochmal viel verbessert. Und insofern klingt das sehr spannend.
Ja, wir haben gute Pläne jetzt. Also wir haben ein paar Sachen restrukturieren müssen mit Supply Chain und so weiter nach der Corona-Zeit. Und das läuft aber alles wieder. Und jetzt, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, um das wirklich weiterzuentwickeln jetzt für die nächsten 1-2 Jahre und dann natürlich darauf hinaus.
Daniel Putzheimer von Seaborn, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit und für die spannenden Einblicke.
Gerne, jederzeit. Danke, Franz.
Ja, das war's für heute. Eine Aftershow hat diese Episode ausnahmsweise einmal nicht. Unsere Abonnenten mögen mir und uns das verzeihen. Aber so ganz ohne Jerome, glaube ich, wäre so eine Aftershow ohnehin ziemlich langweilig geworden. Wir hören uns also in 2 Wochen wieder. Dann wie gewohnt im Duo mit Jerome Brunel, wenn er aus dem Urlaub wieder zurück ist. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal.